Die Lesung für heute steht im Markus-Evangelium, im Kapitel 9, die Verse 1 bis 29, und ihr findet sie auf den Handzetteln. Und er sagte zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, es stehen einige hier, die den Tod nicht schmecken werden, bis sie das Reich Gottes mit Kraft haben kommen sehen. Nach 6 Tagen nahm Jesus Petrus, Jakobus und Johannes mit sich und führte sie abseits auf einen hohen Berg, sie allein. Und er wurde vor ihnen verklärt. Seine Kleider wurden glänzend und blendend weiß wie Schnee, wie sie kein Färber auf Erden so weiß bleichen kann. Dann erschien ihnen Elia mit Mose, und sie redeten mit Jesus. Und Petrus begann und sagte zu Jesus: Rabbi, hier ist gut sein. Lass uns 3 Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Denn er wusste nicht, was er sagen sollte, weil sie so erschrocken waren. Dann kam eine Wolke, die überschattete sie, und eine Stimme aus der Wolke und sagte: Das ist mein geliebter Sohn, ihn hört. Und plötzlich, als sie um sich blickten, sahen sie niemand mehr bei sich als Jesus allein. Als sie aber vom Berg hinabstiegen, gebot er ihnen, dass sie niemandem sagen sollten, was sie gesehen hatten, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden wäre. Und sie behielten das Wort für sich und befragten sich untereinander, was wohl das Auferstehen von den Toten bedeutet. Dann fragten sie ihn: Warum sagen die Schriftgelehrten, dass Elia zuerst kommen muss? Er antwortete ihnen: Elia soll ja zuerst kommen und alles wieder zurechtbringen. Aber wie steht geschrieben vom Menschensohn, dass er viel leiden muss und verachtet werden wird? Aber ich sage euch, Elia ist gekommen, und sie haben ihm angetan, was sie wollten, wie von ihm geschrieben steht. Danach kam er zu seinen Jüngern und sah eine große Menschenmenge um sie her und Schriftgelehrte, die mit ihnen stritten. Sobald das ganze Volk ihn sah, staunten sie sehr, und sie liefen herbei und begrüßten ihn. Und er fragte die Schriftgelehrten: Was besprecht ihr mit ihnen? Einer aber aus der Menschenmenge antwortete: Meister, ich habe meinen Sohn hergebracht zu dir. Der hat einen stummen Geist, und wo er ihn erwischt, reißt er ihn, und er schäumt und knirscht mit den Zähnen und wird starr. Ich habe mit deinen Jüngern geredet, dass sie ihn austrieben, und sie konnten es nicht. Er antwortete ihm: O du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Bringt ihn her zu mir. Und sie brachten ihn zu ihm. Sofort, als ihn der Geist sah, riss er ihn, und er fiel auf die Erde, wälzte sich und schäumte. Da fragte er seinen Vater: Wie lange hat er das schon? Er sagte: Von Kind auf. Und oft hat er ihn ins Feuer und ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Wenn du aber etwas kannst, so erbarm dich über uns und hilf uns. Jesus sagte zu ihm: Wenn du kannst, alle Dinge sind dem möglich, der glaubt. Und gleich schrie der Vater des Kindes unter Tränen: Ich glaube, Herr, hilf meinem Unglauben. Als nun Jesus sah, dass die Menschenmenge zusammenlief, bedrohte er den unreinen Geist und sagte zu ihm: Du stummer und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre von ihm aus und fahre nicht mehr in ihn hinein. Da schrie er und riss ihn sehr und fuhr aus. Und er wurde wie tot, so dass auch viele sagten: Er ist tot. Jesus aber ergriff ihn bei der Hand und richtete ihn auf. Da stand er auf. Und als er in ein Haus gekommen war, fragten ihn seine Jünger für sich allein: Warum konnten wir ihn nicht austreiben? Und er sagte zu ihnen: Diese Art kann durch nichts ausfahren, außer durch Beten. Worte des lebendigen Gottes.
Wenn ihr den Titel, der hier gleich auftaucht, mit dem Titel auf der vorderen Seite eures Handzettels vergleicht, dann seht ihr, dass es mir diese Woche so gegangen ist, wie es einem Prediger wohl öfters geht, dass er während zwischen der Bestimmung des Titels und der Auslegung in der Woche davor entdeckt, dass der Titel eigentlich nicht so passend war. Und so geht es heute um die verborgene Kraft von Gottes Reich. Und ich möchte, ähnlich wie Alex den Gottesdienst begonnen hat, auch meine Predigt mit einer Frage beginnen. Was hält jemanden davon ab, an Jesus zu glauben? Was hält jemanden davon ab, an Jesus zu glauben? Jetzt ist es so, wenn man 100 Leuten diese Frage stellen würde, würde man wahrscheinlich auch annähernd 100 Antworten darauf zurückbekommen. Und eine, die, denke ich, auch nicht wenige Christen beschäftigt, ist, dass man Gottes Kraft und Herrlichkeit oft nur erahnen kann. Man sieht sie nicht klar. Unser Thema heute lautet die verborgene Kraft von Gottes Reich. Und wir befassen uns unter diesem Titel mit der Frage, warum die Kraft des Schöpfers so oft verborgen erscheint, wenn man doch eigentlich, wenn es ihn wirklich gibt, beeindruckende Wunder erwarten würde, überwältigende Erlebnisse mit ihm. Einen ähnlichen Gegensatz prägt auch der zweite Teil des Markus-Evangeliums, in dem wir letzte Woche angelangt sind. Im ersten Teil vollbrachte Jesus mit Gottes Vollmacht ausgestattet die unfassbarsten Dinge. Aber gerade als seine Jünger in Jesus den kommenden König über Gottes Reich erkennen, erwartet sie ein herber Schock. Jesus konfrontiert sie mit der schockierenden Ankündigung, dass er abgelehnt werden würde, dass er verachtet werden würde und an ein Kreuz geschlagen werden würde. Und woran die Jünger genauso schwer zu kauen haben wie an dieser Ankündigung, sind die Konsequenzen für sie. Sie sollen Jesus nachfolgen. Und Jesus sagt direkt im Anschluss an diese Ankündigung: Wer mir nachfolgen will, wird zwangsläufig ebenfalls Ablehnung erfahren und Leid. Als Nachfolger muss man sich selbst verleugnen, sagt Jesus, sein Kreuz auf sich nehmen. Und was das bedeutet, kann man in der Predigt von letzter Woche noch einmal auf der Webseite oder auf YouTube nachhören. Aber man kann sich natürlich vorstellen, dass diese Aussichten große Fragen und wahrscheinlich sogar Zweifel in den Jüngern geweckt haben muss und in denen, die sich mit dem Gedanken getragen haben. Was Jesus ankündigt, ist das Gegenteil von Stärke, das Gegenteil von Herrlichkeit und Kraft. Er kündigt einen Weg von scheinbarer Schwäche an. Er macht klar, er würde nicht triumphierend die Welt von hinten aufrollen, wie sich das seine Jünger wünschen, sondern das Reich Gottes wird vielen unscheinbar erscheinen und vielleicht sogar kraftlos. Und vielleicht geht es dir heute so, dass du fragst, wo ist die Kraft Gottes? Jesus hat die schwer verdauliche Ankündigung letzte Woche auch mit der hoffnungsvollen Nachricht abgeschlossen, die wir in Vers 1 auf dem Handzettel wiederfinden. Jesus sagte: Wahrlich, ich sage euch, es stehen einige hier, die den Tod nicht schmecken werden, bis sie das Reich Gottes mit Kraft haben kommen sehen. Das Reich Gottes wird kraftvoll sein, sagt Jesus, aber wie wir sehen werden, ist seine Kraft eine verborgene Kraft. Und Markus liefert im Predigtabschnitt drei Gründe dafür, warum die Kraft von Gottes Herrschaft uns manchmal verborgen scheint. Ja, diese Gründe sind wichtig, damit man Verborgenheit nicht mit Schwäche verwechselt. Und auch damit man lernt, diese verborgene Kraft im eigenen Leben und in der Welt zu erkennen. Den ersten Grund erfahren wir in den Versen 2 bis 13. Er lautet, dass die Herrlichkeit von Jesus im Himmel sichtbar ist, aber auf Erden verborgen. Und in Vers 2 lesen wir dazu: Nach 6 Tagen nahm Jesus Petrus, Jakobus und Johannes mit sich und führte sie auf einen hohen Berg, sie allein, und er wurde vor ihnen verklärt. Seine Kleider wurden glänzend und blendend weiß wie Schnee, wie sie kein Färber auf Erden so weiß bleichen kann. Die 3 Jünger erblicken die himmlische Herrlichkeit von Jesus und sie hinterlässt einen Eindruck, der ein Leben lang unvergessen bleiben wird. Im 2. Petrusbrief, Kapitel 1, wir haben es uns im Hauskreis letzten Donnerstag angeschaut, da erinnert der Apostel Petrus sich an diesen Augenblick und er schreibt, wir sind nicht klug ersonnenen Fabeln gefolgt, als wir euch die Kraft und die Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus bekannt machten, sondern wir haben seine Herrlichkeit selbst gesehen. Petrus kennt anscheinend die Gefahr, dass man sich angesichts der scheinbaren Verborgenheit fragt, ob man nicht etwas aufgesessen ist. Aber Petrus sagt am Ende seines Lebens, nein, Jesus hat mir dort oben keinen Bären aufgebunden. Ich habe mir das nicht eingebildet, sondern die 3 Jünger empfangen das einzigartige Privileg, dass sie eine Vorschau erhalten auf den verherrlichten Jesus nach seinem irdischen Leid, nach seiner Auferstehung, wenn er wiederkommen wird. Im Moment fällt es den Jüngern immer noch schwer, die Macht Jesu für sich zu begreifen, nachdem er gerade von Verwerfung und Kreuz gesprochen hat. Das sieht man auch an der Reaktion von Petrus in Vers 5. Nachdem Jesus verklärt wurde, sagt, tauchen Elia und Mose auf, und sie reden mit Jesus und Petrus begann, Vers 5, begann und sagte zu Jesus, Rabbi, hier ist gut sein. Lass uns 3 Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Denn er wusste nicht, was er sagen sollte, weil sie so erschrocken waren. An dieser Stelle kann es sein, wenn man die Bibel einige Male gelesen hat, dass man so ein bisschen versucht ist, über Petrus zu lächeln. Aber ich denke, man sollte, das ist nicht das Ziel dieses Abschnitts. Immerhin hat er gerade etwas Einzigartiges erlebt, was kein anderer Mensch seither erlebt hat oder davor. Und aus biblischer Perspektive gibt es auch gute Gründe für seinen Vorschlag, 3 Hütten zu bauen. Also wir müssen aufpassen, dass Petrus nicht über uns lächelt, wenn wir über ihn lächeln. Was allerdings deutlich wird, ist, dass Petrus immer noch versucht, dem Kreuz aus dem Weg zu gehen. Er meint, dass er Gottes Herrschaft hier und jetzt ohne das Kreuz aufrichten kann. Er scheint zu sagen, Jesus, du hast deine Herrlichkeit, Mose und Elia sind auch dabei, damit ist doch alles so, wie es sein soll im Reich Gottes, oder? Jesus dagegen hat davor schon klar gemacht, himmlische Herrlichkeit gibt es nicht ohne irdisches Leid. Himmlische Herrlichkeit gibt es nicht ohne irdisches Leid. Das ist die eine Sache, die Petrus immer noch schwer verständlich findet. Dazu kommt, dass Petrus immer noch nicht die Einzigartigkeit von Jesus Christus verstanden hat. Er stellt ihn auf eine Ebene mit Mose und Elia und deshalb greift Gott selbst ein und spricht zum 2. Mal im Markus-Evangelium direkt durch eine Stimme vom Himmel. Das 1. Mal war bei der Taufe von Jesus und nun hier in Vers 7. Eine Stimme kam aus der Wolke und sagte, das ist mein geliebter Sohn, ihn hört. Und danach ist niemand mehr da, außer Jesus allein. Also Gott selbst bestätigt Jesus als einzigartigen Sohn und damit auch als König. Sohn ist auch ein Königstitel. Und wenn man sich bewusst macht, dass dieser Moment auf dem Berg unheimlich viele Parallelen zur Gottesbegegnung von Mose auf dem Berg Sinai aufweist, verstehen wir auch die Aufforderung, warum sie jetzt auf Jesus hören sollen. Auf dem Berg Sinai gab Gott sein Wort, sein Gesetz, dem Mose, und gerade darin drückt sich ja die Herrschaft Gottes aus. Und genauso wird jetzt die Herrschaft Gottes etabliert durch den Christus, durch den König, der spricht, der König, auf den sie hören sollen. Durch seine Worte etabliert Gott seine Regierung, und schon Mose hatte deshalb angekündigt, dass ein 2. Prophet kommen würde. Und auch er sagt schon, auf den sollt ihr hören. Und hier ist dieser Prophet und König, auf den seine Jünger hören sollen. Dietrich Bonhoeffer hat die Worte über die Nachfolge, die Jesus gesprochen hat, das Gesetz Christi genannt. Entsprechend dem Gesetz des Mose. Und das gilt eben besonders für den Weg der Nachfolge, der manchmal so schwer erscheinen kann. Also dieser erste Teil der Lesung zeigt uns, warum die Herrlichkeit von Jesus verborgen ist. Und zwar erstens, weil seine Herrlichkeit im Moment himmlisch ist und zweitens, weil seine Herrschaft damit auch auf Erden verborgen ist, in der scheinbaren Schwachheit seiner selbst, mit der er ans Kreuz geht. Und danach seinen Jüngern, die ihm auf diesem Weg der scheinbaren Schwachheit nachfolgen. Schwachheit kommt vor Herrlichkeit. Das ist das Prinzip, das hier auftritt. Und wenn man diese Reihenfolge verstanden hat, wird klar, warum Jesus danach in Vers 9 von seinen Jüngern verlangt, dass sie erst nach seiner Auferstehung von ihrem Erlebnis auf dem Berg erzählen dürfen. Erst kommt das Leid. Und erst wenn die Auferstehung stattgefunden hat, dürfen sie von der Herrlichkeit sprechen. Man versteht die Herrlichkeit nicht ohne das Leid. Und man merkt an dieser Stelle, ab Vers 9, dass Jesus das bisherige Verständnis der Jünger von Gottes Reich durcheinandergewirbelt hat. Ja, sie haben Fragen über Fragen und zwei davon tauchen hier auf. Eine schauen wir uns erst später an, aber die andere gleich, nämlich sie fragen, was ist denn mit Elia? Sollte der nicht zuerst kommen? Und Hintergrund ist der, dass Maleachi als letzter Prophet des Alten Testaments, also unmittelbar bevor Jesus kommen wird, ankündigt, dass eine Art zweiter Elia, eine Elia-Figur, wiederkommen wird. Und Jesus bestätigt das in Vers 12. Er antwortet, ja, Elia soll zuerst kommen und alles wieder zurechtbringen. Und das ist ein Hinweis auf den Aufruf von Johannes dem Täufer, dem Vorläufer von Jesus, dass sie sich abwenden sollen von der Gottlosigkeit und hin zu Gott und seinen Geboten. Johannes der Täufer ist diese zweite Elia-Figur. Allerdings sagt Jesus weiter auch, durch ihn wurde nicht alles zurechtgebracht, sondern er wurde abgewiesen, abgelehnt und umgebracht, genau wie es Jesus bevorsteht. In diesem ersten Teil geht es also in erster Linie um die Erklärung, warum die himmlische Herrlichkeit von Gottes Reich verborgen ist. Und im nächsten geht es dann schwerpunktmäßig um die verborgene Kraft von Gottes Reich. Also zuerst die Herrlichkeit, dann die Kraft. Von der ehrfürchtigen Atmosphäre auf dem Berg geht es für Jesus und seine drei Jünger wieder mitten hinein in die Welt, in die Turbulenzen, das Chaos, das Leid und den Unfrieden dieser Welt. Und dort geht es vor allem darum, was die Jünger in der Zeit getan haben und was sie in der Zeit nicht tun konnten. Während der Abwesenheit von Jesus und den anderen dreien wollten sie, die anderen neun, einen Jungen mit einem stummen Geist heilen, aber in Vers 18 sagt der Vater des Jungen ein bisschen anklagend, ich habe mit deinen Jüngern geredet, dass sie ihn austrieben, aber sie konnten es nicht. Und das Wort konnten ist einfach eine andere Form des Wortes Kraft. Wir haben davon das Wort Dynamo abgeleitet. Dasselbe Wort ist hinter Können und hinter Kraft. Und wenn wir in diesem Abschnitt also auf das Wort Können treffen, sollen wir immer eine Verbindung zu Gottes Kraft herstellen. Schaut euch das im Abschnitt an. Es tritt hier zuerst in Vers 18 auf und dann noch einmal in Vers 22. Ja, wenn du etwas kannst, sagt der Vater zu Jesus, gefolgt von Jesu Reaktion, wenn du kannst, wer glaubt, kann alle Dinge. Also dreimal kann in zwei Versen, dreimal Kraft in zwei Versen. Das werden wir uns gleich genauer anschauen. Und am Ende kommt dann noch einmal das Können zweimal in den Versen 28 und 29. Zuerst in der Frage der Jünger, warum konnten wir ihn nicht ausgraben? Warum hatten wir nicht die Kraft? Und dann in der Antwort von Jesus, diese Art kann durch nichts ausfahren, außer durch Beten. Und wenn wir uns das jetzt genauer anschauen, finden wir zwei Gründe, warum die Kraft Gottes verborgen bleibt. Und der erste ist ganz einfach, der erste lautet Unglauben. Die Kraft von Gottes Reich bleibt den Ungläubigen verborgen. Als der Vater zu Jesus sagt, sie konnten es nicht, antwortet Jesus in Vers 19 mit sehr deutlichen Worten und er sagt, o du ungläubiges Geschlecht. Ja, Jesus prangert ihren Unglauben an, aber wer ist eigentlich mit dem Ausdruck Geschlecht gemeint? Wer sind die Ungläubigen? Es könnten die Jünger sein, weil sie es nicht konnten. Aber im Markus-Evangelium wird das Wort Geschlecht immer für die Menge des Volkes verwendet. Sprich, hier geht es um den Unglauben des Volkes und das erinnert uns schon an einen früheren Grund für das Unvermögen der Jünger. Als Jesus in einem früheren Abschnitt des Evangeliums nach Nazareth kommt, ist er völlig erstaunt über den massiven Unglauben, der ihm dort entgegenschlägt. Und dort heißt es, er konnte dort nicht eine einzige Macht tun, außer dass er ein paar Kranken die Hände auflegte und sie heilte. Anscheinend in Petrus Augen nicht sehr beeindruckend. Für mich vielleicht schon, aber ich weiß nicht, wie es euch geht. Was hier zum Ausdruck kommt, ist Jesu Macht, ist zwar nicht abhängig vom Glauben der Menschen, aber der Glaube ist eine Voraussetzung dafür, dass Gott seine Macht auch offenbart. Gott zeigt seine Macht nicht jedem. Und wenn man sich dem Glauben verweigert, wird man Gottes Kraft nicht zu sehen bekommen. Sie bleibt verborgen. Und wenn Gottes Kraft verborgen bleibt, heißt das im Umkehrschluss, dass andere, und zwar böse Kräfte, dort ungehinderter wirken können. Das muss der Junge am eigenen Leib erfahren, der von Kindheit an diesem Geist leidet. Und wie im Verlauf der Geschichte klar wird, ist in diesem Fall der Unglaube des Vaters das Hemmnis auf dem Weg der Heilung. Der Vater kämpft mit dem Unglauben, dem Kind geht es dafür schlecht. Und das sollte man nicht verallgemeinern, ja? Aber hier im konkreten Fall geht es um den Unglauben des Vaters, der der Heilung des Sohnes im Weg steht. Und diese Beziehung hat eine symbolische Funktion. Diese Beziehung zwischen Unglauben und Krankheit und bösen Einflüssen. Ich hatte vorhin schon den Propheten Malachi erwähnt. Der hatte angekündigt, dass der zweite Elia kommen würde. Johannes der Täufer, und er sagt auch, er wird die Herzen der Väter den Söhnen zuwenden. Die Herzen der Väter den Söhnen zuwenden. Es ist also kaum ein Zufall, dass es im nächsten Abschnitt um einen Vater und seinen Sohn geht. Ja, hier geht es nicht nur um den einen Vater und seinen Sohn, sondern stellvertretend um den Unglauben von Gottes Volk. Und wir werden auch gleich das Eingreifen sehen, das dort notwendig ist. Zuerst will der Vater seinen Unglauben nicht wahrhaben. Ja, er will die Verantwortung für die Nichtheilung zuerst an die Jünger abschieben, sie konnten es nicht, und dann an Jesus, und er sagt, wenn du was kannst, dann mach mal. Und Jesus dagegen sagt, nee, nicht Gottes Kraft ist das Hindernis, sondern dein Unglaube. Alle Dinge sind dem möglich, der glaubt. Und das heißt, die Kraft Gottes wird offenbar dem, der glaubt. Und als der Vater erkennen muss, dass er der Grund für das Leiden seines Sohnes ist, da wendet sich sein Herz dem Sohn zu. Und er erkennt in Jesus nicht nur die Lösung für die Heilung seines Sohns und schiebt ihm die Schuld zu für die Krankheit, sondern er erkennt in ihm auch die Lösung für seinen eigenen Unglauben. Und er schreit unter Tränen, Vers 24, ich glaube, Herr, hilf meinem Unglauben. Die Lösung für Unglauben ist auch die Kraft von Jesus. Und ich denke, viele von uns waren an diesem Punkt, wo wir gemerkt haben, dass wir aus eigener Kraft nicht glauben können. Vielleicht bist du heute hier oder du hörst online zu und du weißt, dass du einfach nicht glauben kannst. Und vielleicht wünschst du dir den Glauben eines anderen Menschen und denkst, ja, wenn ich nur deinen Glauben hätte. dann will ich dir dieses Gebet ans Herz legen und dir empfehlen, wärmstens, dass du betest, Herr, bitte hilf mir aus meinem Unglauben. Denn offensichtlich ist Jesus der, der aus Unglauben Glauben machen kann. Unglauben ist der erste Grund, warum Gottes Kraft verborgen bleibt. Und der zweite lautet, das ist unser dritter Punkt, die Kraft von Gottes Reich bleibt autonomen Jüngern verborgen. Am Ende des Abschnittes fragen die Jünger, worin eigentlich das Problem lag, dass sie den Jungen nicht heilen konnten. Und Jesus antwortet in Vers 29, diese Art kann durch nichts ausfallen, außer durch Beten. Das Jüngerschafts-Einmal-Eins lautet Beten. Ja, im Beten zeigt sich Abhängigkeit von Gott. Im Beten legen wir unsere Autonomie von Gott ab und sagen, du musst es richten. Wir können es nicht. Und Jesus sagt an der Stelle zwei Dinge. Nämlich erstens, dass die Jünger keine unbegrenzte Vollmacht haben. Deshalb müssen sie beten. Ja, aber es wirft auch gleichzeitig die Frage auf, über welche Art von bösen Einflüssen sie keine Vollmacht haben. Wenn Jesus sagt, diese Art kann durch nichts ausfahren, außer durch Beten. Was ist so besonders an dieser Art? Nach allem, was wir gesehen haben, bestand ja das eigentliche Problem im Unglauben des Vaters. Was Jesus dann also zu sagen scheint, ist, dass es nicht in der Macht der Jünger liegt, dem Vater seinen Unglauben auszutreiben, denn der ist der Schlüssel zur Heilung. Die Jünger haben Macht, das Reich Gottes in Kraft zu bezeugen, aber sie können niemanden vom Unglauben zum Glauben bringen. Das kann allein Gott. Und den Grund dafür sehen wir an einer Klammer, die Markus hier um diesen gesamten zweiten Teil von Vers 9 bis zum Ende legt. Schauen wir also nochmal an diesen Anfang, Vers 10. Als Jesus mit seinen Jüngern vom Berg herabsteigt, stellen sich für die Jünger Fragen über Fragen. Und hier kommt die zweite Frage, die ich vorhin ausgelassen habe. Die Frage, was bedeutet eigentlich Auferstehung von den Toten? Ja, alles ist in der Luft. Sie meinten, sie wüssten es, aber jetzt sind sie sich nicht mehr so sicher. Was bedeutet Auferstehung von den Toten? Und die Frage bleibt bewusst offen bis zum Ende des Abschnitts. Denn in Vers 26, als Jesus den Geist ausgetrieben hat, schaut an, wie es beschrieben wird. Er wurde wie tot, sodass auch viele sagten, er ist tot. Und weiter geht es in Vers 27, Jesus ergriff ihn bei der Hand und richtete ihn auf. Er weckte ihn auf und da stand er auf. Es sind dieselben Begriffe, wie sie in der Auferstehung von den Toten verwendet werden. Also sprich, diese ganze Geschichte vom Unglauben zum Glauben ist die Geschichte vom alten Leben, vom geistlich toten Leben zum neuen Leben. Jesus erweckt einen Toten und schenkt ihm neues Leben. Die Antwort auf die Frage der Jünger am Anfang also lautet, Jesus schenkt neues Leben, wo sich jemand vom Unglauben zum Glauben an ihn bekehrt. Ja, wir sollten diese zwei Dinge nicht in Trennung sehen, vom Vater und vom Sohn, sondern sie gehören zusammen, wie bei Jairus und seiner Tochter, wer das noch in Erinnerung hat. Was Jesus hier tut, kann kein Jünger. Das kannst weder du noch ich, das kann nur Gott. Und hier kommt der zweite Punkt. Jesus will, dass eben gerade deshalb, dass seine Jünger für Ungläubige beten, dass sie ihre Autonomie aufgeben, dass sie meinen, sie könnten selbst jemanden zum Glauben bringen. Es geht nicht. Sie können zwar nichts von Gott erzwingen, sie können ihn nicht zwingen, dass er jemanden errettet, aber intensives Gebet zeigt Gott, dass seine Jünger es ernst meinen, dass sie sich von ihm abhängig machen. Und mit ernst meine ich, dass sie nicht einfach beten, ja Gott, rette doch mal die und den und am besten noch den, denn den mag ich auch. Das sind billige Gebete. Es würde dem Preis der Erlösung nicht gerecht, den Jesus am Kreuz gezahlt hat. Jesus will, dass wir intensiv dafür beten, dass Menschen zum Glauben kommen. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum in vielen Bibelübersetzungen, auch in unserer grünen, die draußen steht, nach diesem Wort beten noch das Wort, noch die Worte und Fasten eingeschoben werden. Fasten ist Ausdruck, dass man es ernst meint. Es ist nicht ganz klar, ob dieser Einschub in die Bibel gehört oder nicht, aber ist es nicht interessant, dass es beim einzigen Mal im Neuen Testament, wo Jesus möglicherweise zum Fasten aufruft, es um die Errettung von Menschen geht. Und ich frage mich immer noch ein Stück weit, und ich möchte dich einladen bei der Fragestellung, dass wir uns überlegen, welche Veränderungen hat das für dein und mein Glaubensleben? Sollte ich meine Gebete zur Errettung anderer auch durch Fasten untermauern und damit zeigen, dass ich nicht nur billig daher bete, sondern dass ich es ernst meine? Ich bin noch am Überlegen, habe noch keine Antwort. Mit oder ohne Fasten drückt Jesus am Ende aus, dass auch seinen Jüngern die Kraft Gottes verborgen bleiben kann, wenn sie autonom von ihm handeln wollen und versuchen, es ohne Gebet zu richten. Und sie wird ihnen auch verborgen bleiben, wenn sie an der falschen Stelle schauen, wenn sie mächtige Wunderwerke erwarten, Wundertaten, wenn das größte Wunder die Auferstehung eines geistlich Toten ist. Wenn jemand zum Glauben kommt, dann ist das kein menschliches Tun, sondern es ist die Macht und die Kraft Gottes, wie sie aus der Verborgenheit auftaucht und sichtbar wird. Drei Gründe nennt Markus also, warum die Herrlichkeit und die Kraft von Gottes Reich verborgen bleiben kann. Für jeden dieser drei Gründe gibt es auch eine Möglichkeit, wie wir seine Macht und Herrlichkeit bewusster wahrnehmen können. Wir können nichts daran ändern, dass Jesu Herrlichkeit momentan im Himmel bei Gott verborgen ist. Aber wir können trotzdem teilhaben an der Erfahrung von Petrus, Jakobus und Johannes. Wir können hier eintauchen. Und wir können lernen, seine Herrlichkeit dort zu erkennen, wo seine Schwachheit am größten erscheint, in seinen Leiden am Kreuz. Denn ohne Leiden können wir die Herrlichkeit nicht verstehen. Zweitens, wir können auch nichts daran ändern, dass vielen Menschen die Kraft Gottes verborgen bleibt, weil sie stur im Unglauben verharren. Und ich hoffe, dass du nicht jemand bist, der stur im Unglauben verharrt. Aber wir können lernen, die Kraft Gottes dort zu erkennen, wo Menschen zum Glauben kommen, wo Jesus geistlich Tote an der Hand nimmt und sie zum neuen Leben aufrichtet, da sollen wir die Kraft Gottes erkennen. Drittens, wir können auch nichts am Unglauben der Menschen selbst ändern. Aber wir können und sollten lernen, mehr und intensiver für sie zu beten und vielleicht sogar für ihre Bekehrung zu fasten. Wir können nicht erwarten, dass Gott immer genau nach unseren Gebeten handelt, aber wir können erwarten, dass er manchmal handelt. Nicht jeder wird errettet werden, aber manche werden errettet werden, weil wir für sie beten und dann sehen wir die verborgene Kraft Gottes, weil wir gebetet haben. Manchmal sehen wir uns danach, Gottes Kraft besser zu sehen. Aber oft schießen wir uns selbst ins Knie, weil wir an der falschen Stelle suchen, weil wir nicht beten oder weil wir billig sehen, beten und weil wir einfach vergessen, dass Jesus schon verherrlicht ist im Himmel. Und ganz ehrlich, ich predige hier auch mir selbst. Aber aus persönlicher Erfahrung kann ich auch sagen, es gibt kaum eine wunderbarere Art, Gottes Kraft zu erfahren, als einen Menschen zum Glauben und zum neuen Leben erweckt zu sehen. Und ich möchte dich einladen, dass du dich begeistern lässt von diesem Wirken. Dass du nicht schaust auf irgendwelche mächtigen Wundertaten, sondern auf das eigentliche Wunder, wenn Jesus Menschen zum neuen Leben erweckt. Hier sehen wir seine verborgene Kraft. Lasst uns beten, dass wir sie besser erkennen und dass wir die Herrlichkeit von Jesus im Himmel nicht vergessen. Allmächtiger Gott, wir preisen dich, dafür, dass deine Kraft zwar den Ungläubigen verborgen ist, aber deshalb keine Schwachheit oder Kraftlosigkeit darstellt. Und wir bitten dich, Vater, für die Menschen, die noch im Unglauben verharren, dass du auch ihnen deine Kraft offenbarst, indem du sie zum Glauben und zum neuen Leben bringst. Und wir bitten dich, schenk uns, dass wir nicht am falschen Ort suchen und weil wir dort kein Wirken finden, Kraftlosigkeit vermuten. Schenk uns, dass wir deine Kraft dort sehen und erkennen und erwarten, wo du verheißen hast, dass du wirken wirst, nämlich in der Bekehrung von Menschen vom Unglauben zum Glauben. Und ich bete für jeden Einzelnen, der heute zuhört und noch nicht glaubt, dass du deine Kraft an ihm oder ihr wirksam werden lässt. Um Jesu willen. Amen.